Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Von einem Moment der Wahrheit für Europa sprach Frankreichs Präsident Macron bei seiner Ankunft im Brüsseler Ratsgebäude, um am EU-Sondergipfel teilzunehmen. Viel Pathos, der noch von der EU-Kommissionspräsidentin übertroffen wurde. Die Welt schaut auf Europa, so Ursula von der Leyen. Ihre Worte auf die nüchternen Taten wird noch gewartet. Mehr dazu gleich. Darüber hinaus setzen wir unsere Serie von Handel und Wandel, wie die Kolonialzeit die Wirtschaft prägt, fort und gehen noch unter anderem auf Netflix, Volkswagen und Daimler ein. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst zum EU-Sondergipfel, zum Stand bisher und zum Auftakt der Verhandlungsrunde. Einzelheiten dazu von unserer Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein.
Für alle ist es ein wichtiger Gipfel. Für sie ist es heute persönlich ein besonderer Tag. Angela Merkel begeht im Kreise der Staats- und Regierungschefs ihren 66. Geburtstag. Feierlaune war ihr heute nicht anzusehen.
Ich muss sagen, dass die Unterschiede doch noch sehr, sehr groß sind und ich deshalb noch nicht voraussagen kann, ob wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen.
Wünschenswert wäre es, dennoch müsse man der Realität ins Auge sehen. Es bedarf großer Kompromissbereitschaft, sagte die Kanzlerin. Sie erwarte sehr, sehr schwierige Verhandlungen.
Deutschland wird sich einbringen, zusammen mit Frankreich natürlich, um dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, der sehr viele Vorarbeiten getroffen hat, wirklich hilfreich unter die Arme zu greifen. Und da müssen wir jetzt einfach hart arbeiten.
I know that it will be very difficult.
Ich weiß, es wird sehr schwierig. Es geht nicht nur ums Geld. Es geht um Menschen, um die europäische Zukunft und um unsere Einheit. So Charles Michel heute Morgen.
If it's difficult, I'm convinced that with political courage it's possible to reach an agreement.
Aber auch wenn es schwierig ist, er sei überzeugt, mit politischem Mut könne man eine Übereinkunft finden.
Viel steht auf dem Spiel. Wenn Europa es richtig macht, dann können wir stärker aus dieser Krise hervorgehen. Alle notwendigen Teile für die Verhandlung liegen jetzt auf dem Tisch und eine Lösung ist möglich.
Ursula von der Leyen, als sie wie alle anderen heute im vergleichsweise weitgehend leeren Europagebäude vor eine Kamera trat. Das Risiko könnte größer nicht sein, aber auch die Möglichkeiten, so die Kommissionspräsidentin. Bewegen müssen sich jetzt aus Sicht vieler Staaten die Niederlande. Sie fordern ein Mitspracherecht auch ganz am Ende, wenn es grünes Licht für die Auszahlung der Gelder geben soll. Mit anderen Worten auch dort das Einstimmigkeitsprinzip. Regierungschef Mark Rutte sprach heute Morgen von weniger als 50% Chancen für eine Einigung, aber er bleibe optimistisch, man wisse ja nie.
I would say less than 50%, but let's be hopeful, you never know.
Finnland, Dänemark, Schweden und Österreich verlangen außerdem, dass das Gesamtvolumen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens noch weiter absinkt, wie auch, dass der Anteil an Zuschüssen aus dem Wiederaufbauplan geringer wird. Ein weiteres Problem ist die Weigerung Ungarns, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit als eine Bedingung zu verankern. Die nächsten Stunden werden entscheidend sein, erklärte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron.
C'est un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe.
Es ist ein Moment der Wahrheit und der Ambition für Europa. Wir erleben eine beispiellose Gesundheitskrise, aber auch wirtschaftlich und sozial. Es erfordert viel mehr Solidarität und Ehrgeiz. An Bewusstsein für die schwierige Lage mangelt es nicht. Möglicherweise hilft die Freude, sich nach 5 Monaten doch einmal wieder zusammen im selben Raum zu begegnen. Trotz Abstandsregeln, Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Im Ratsgebäude herrschen Corona-bedingt besondere Regeln und die Medien dürfen gar nicht hinein. Immerhin auch für den portugiesischen Regierungschef Costas ist es heute der Geburtstag. Es waren zumindest 2 Gründe, heute Morgen schon einmal Glückwünsche auszusprechen.
Brüsseler Gespräche über sehr, sehr viel Geld, Bettina Klein berichtete. Und nicht nur in Brüssel geht es um die Frage, wohin fließt das Geld, zu welchen Bedingungen. Auch bei einem DAX-Konzern geht es ja schon seit längerem um ähnliche Fragen. Wohin ist das Geld geflossen und wie konnte es dazu kommen? Beim Bezahldienstleister Wirecard nämlich. Und hier geht es neuerdings auch verstärkt um die Frage, wer in verantwortlicher Position wusste eigentlich wann von dem augenscheinlichen Lug und Betrug. Aus Berlin berichtet Thorsten Huhn.
Das Bundesfinanzministerium hat sich im Wirecard-Bilanzskandal hinter die Aufsichtsbehörden gestellt. Gegen das Unternehmen habe es über Jahre Vorwürfe gegeben, sagte Dennis Kolberg, Sprecher des Finanzministeriums.
Die Vorgänge laufen schon eine längere Zeit. Das sind aber nicht im Grunde das Ausmaß, das wurde natürlich jetzt zuletzt erst bekannt.
Man sei auch immer wieder gegen Wirecard vorgegangen. Es gab Bußgelder, Prüfungen und Durchsuchungen. Doch das Ausmaß des Betrugs wurde offensichtlich weder von den Aufsichtsbehörden noch vom Ministerium erkannt.
Es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um gegen diese Vorwürfe oder die Punkte, die im Raum standen, vorzugehen. Und nochmal, gleichzeitig lagen von den Wirtschaftsprüfern immer wieder Bescheinigungen vor, dass in der Wirecard AG die Abschlüsse in Ordnung sind.
Man hat also gemerkt, dass nicht alles in Ordnung war, aber den ganz großen Betrug hat man nicht bemerkt. Wohl auch, weil man sich auf die Berichte der Wirtschaftsprüfer verlassen hat. Und die haben immer grünes Licht gegeben. Das Verhalten der Aufsichtsbehörden und auch des Bundesfinanzministeriums stößt nun aber auf starke Kritik. So beschwerte sich der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach über die Zurückhaltung von Informationen und das Hinhalten des Parlaments in der Wirecard-Affäre. Auch der linken Abgeordnete Fabio De Masi bemängelt die Informationspolitik der Regierung.
Die Bundesregierung hat sich ja gleichzeitig für diesen Konzern engagiert. Und sie sagt uns aber, dass sie in demselben Zeitraum sehr kritisch hingeguckt hätte. Das passt nicht zusammen. Und deswegen muss jetzt geklärt werden, was da wirklich abgelaufen ist.
Die Linke wie auch die Grünen und die FDP fordern von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, Aufklärung über den Umgang mit Informationen über Wirecard, die schon 2019 im Ministerium vorlagen. Inzwischen zeichnet sich für die nächste Woche eine Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses ab. Zu stark ist das Informationsbedürfnis der Abgeordneten. Am Montag soll das genaue Datum festgelegt werden. Auch die Grünen verlangen Auskunft vom Bundesfinanzminister. Der Abgeordnete Daniel Bayers sagte im Deutschlandfunk:
Also ich würde gerne vom Finanzminister wissen, warum er eigentlich bislang der Diskussion im Bundestag aus dem Weg gegangen ist. Wir hatten ja eine Aktuelle Stunde dazu. Wir haben viele Fragen im Finanzausschuss. Ich habe auch Briefe an ihn geschrieben. Da gab es dann immer nur von den Staatssekretären Antwort, besser als nichts. Aber ich habe das Gefühl, dass er der Diskussion ein Stück weit aus dem Weg geht.
Unterdessen hat sich einer der beschuldigten Wirecard-Manager den Justizbehörden gestellt. Der jetzt in München inhaftierte Mann war Chef der Wirecard-Tochter Card Systems Middle East. Er räumte nach Angaben seines Anwalts im Verhör der Staatsanwaltschaft seine Tatbeteiligung ein.
Thorsten Huhn über den Finanzdienstleister Wirecard und neue Volten.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Am Montag haben wir sie begonnen, unsere sechsteilige Serie zum Thema von Handel und Wandel, wie die Kolonialzeit die Wirtschaft prägt. Nachdem wir uns gestern mit dem Einfluss von China in Afrika beschäftigt hatten, schauen wir im heutigen fünften Teil auf das indische Engagement auf diesem Kontinent. Aus gutem Grund, denn mehrere afrikanische Staaten haben eine beträchtliche Zahl an Einwohnern indischer Herkunft. Südafrika zum Beispiel, Uganda oder auch Kenia. Gleichzeitig will Indien sich als Handelspartner Afrikas etablieren und hat großes Interesse an den Rohstoffen des Kontinents. Folgt Indien jetzt dem chinesischen Beispiel? Antje Diekans über alte und neue Bünde zwischen Kenia und Indien.
Politiker und Kenianer mit indischen Wurzeln versammeln sich vor einem Regierungsgebäude. Es ist ein besonderer Tag. Der Innenminister verkündet eine Entscheidung des Präsidenten. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, folgenden Erlass bekannt zu geben. Die Inder sind jetzt offiziell die 44. Volksgruppe in Kenia. Dieser Schritt vor 3 Jahren sollte ein Zeichen der Anerkennung sein. Etwa 90.000 Inder bzw. Kenianer mit indischen Vorfahren leben in dem ostafrikanischen Land. Viele haben einflussreiche Posten, sind Ärzte, Wissenschaftler, Politiker. So wie Shakil Shabir. Ich war das erste Parlamentsmitglied indischer Herkunft, beziehungsweise der erste Inder, der gewählt wurde. Vor mir gab es einige Inder, die für das Parlament nominiert waren. 3 Regierungszeiten ist er schon dabei. Die Vorfahren des Parlamentariers kamen vor mehr als 100 Jahren nach Kenia. Sein Großvater arbeitete bei der Eisenbahn, die damals von den britischen Kolonialherren ausgebaut wurde. Der höchste Posten, den er bekommen hat, war stellvertretender Stationsvorsteher. Alle besseren Tätigkeiten waren für die Briten reserviert. Für die Kolonialmacht waren die Inder billige Arbeitskräfte. Die meisten sollten anpacken, bei der Bahnstrecke genauso wie beim Straßenbau, sagt Ali Khan Sachu, ein bekannter Wirtschaftsminister Wirtschaftsanalyst in Kenia, der selbst aus einer indischen Familie kommt. Ostafrika war eine Kolonie der Briten bzw. der Europäer, genau wie Indien. Die Briten ermutigten die Inder, nach Ostafrika zu kommen. Viele wurden gegen ihren Willen verschifft und blieben dann trotzdem. Als die Kämpfe für die Unabhängigkeit begannen, waren auch Inder dabei. Es gab viele, denen das ein wichtiges Anliegen war, weil sie selbst ja auch aus einer britischen Kolonie kamen. Inzwischen ist von diesem verbindenden Element des Kolonialismus aber nichts mehr zu spüren. Die Inder bleiben in Kenia unter sich. Als Politiker Shakil Shabir eine Kenianerin heiratete, bekam er viel Kritik zu hören. Seiner Meinung nach stehen die Inder im Umgang mit den Afrikanern inzwischen den früheren Kolonialherren nicht viel nach.
Here we are the select elite.
Wir sind hier die auserwählte Elite. Wir sind die Reichen, die Geschäftsleute und schauen auf unsere afrikanischen Mitbürger hinab, weil sie ärmer sind. Den einzigen Kontakt, den indische Kinder zu Afrikanern haben, ist der zu ihren Hausdienern. Darum behandeln sie alle Afrikaner so, wie ihre Eltern mit den Angestellten umgingen. Allerdings nimmt der Einfluss der Inder in der Wirtschaft ab. Das liegt zum einen an der wachsenden afrikanischen Mittelschicht, die ihnen die Posten streitig macht. Zum anderen am Einfluss Chinas. Eine Entwicklung, die der indischen Regierung nicht gefällt. Sie sucht nach Wegen, wieder eine größere Rolle zu spielen. Dabei sind die Beziehungen zwischen Indien und Ostafrika grundlegend anders als die zwischen China und dem afrikanischen Kontinent, meint Analyst Ali Kansachu.
It's not state to state.
Sie gehen nicht von Staat zu Staat, wie zum Beispiel in Kenia, wo die chinesische Regierung enorme Summen in den Bau von Bahnstrecken und Straßen gesteckt hat. Der indische Einfluss ist stark, weil er von Volk zu Volk geht. Indien müsse einen größeren Vorteil daraus ziehen, dass auf dem afrikanischen Kontinent schon so viele Inder leben. Das sieht Politiker Shakil Shabir ähnlich. Die Inder müssten sich dafür einsetzen, dass die wirtschaftliche Entwicklung weiter vorangeht.
That is the message that I want to relate to our Asian brothers.
Das ist die Botschaft, die ich an unsere asiatischen Landsleute schicken will. Ihr müsst ein wesentlicher Bestandteil von Afrika sein.
Be part and parcel of Africa.
Antje Diekans über Indiens Engagement in Afrika. Und am kommenden Montag geht es dann um die deutsche Kolonialzeit in China. Lang ist es her, aber Spuren sind noch immer sichtbar. Und ergänzend zum eben gehörten Beitrag schauen wir nun noch auf ein Land, in dem ebenfalls unter anderem viele indische Arbeitskräfte zu Hause sind, nämlich im Oman. Das Land im Südosten der arabischen Halbinsel will schon seit Jahren unabhängiger als bisher von der Erdölförderung werden und setzt verstärkt auf den Tourismus. Seit 6 Monaten nun herrscht in diesem Land ein neuer Sultan und viele Omaner hoffen nun, dass der Monarch die Wirtschaft reformiert. Erste Maßnahmen wurden bereits eingeleitet, wie Anne Almeling berichtet.
Haitham bin Tariq al-Said steht vor einer Mammutaufgabe. Der Sultan von Oman will sein Land für die Zukunft wappnen und das bedeutet, er muss sparen, streichen, reformieren. Jahrzehntelang hat das Sultanat von den Einnahmen aus der Erdölförderung profitiert. Doch die reichen schon längst nicht mehr für einen ausgeglichenen Haushalt, sagt der Wirtschaftsexperte Murtada Hassan Ali.
Unser Staatsapparat ist sehr groß. Das ist eins der größten Probleme. Zwischen 70% und 75% unserer gesamten Öleinnahmen, unserer größten Einnahmequelle, gehen in die Gehälter für die Beamten. Was übrig bleibt, ist sehr wenig. Deshalb haben wir ein riesiges Defizit in unserem Staatshaushalt und das wächst. Wir müssen also wirklich aufpassen.
Keine einfache Aufgabe für Sultan Haitham, zumal in Zeiten von Corona. Denn die Pandemie schwächt die omanische Wirtschaft zusätzlich. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung. Jedes Jahr drängen Zehntausende Universitätsabsolventen auf den Arbeitsmarkt. Ein Grund dafür, dass Sultan Haitham mehrere tausend Beamte in eine Art Vorruhestand schicken und die Privatwirtschaft stärken will.
Wir wollen so viele junge Menschen wie möglich in den Arbeitsmarkt aufnehmen, damit sie auf eigenen Füßen stehen.
In einem weiteren Schritt sollen tausende ausländische Gastarbeiter, die im Regierungsbereich arbeiten, von Omanern ersetzt werden. Etwa 2 der insgesamt 5 Millionen Einwohner des Sultanats stammen aus dem Ausland, vor allem aus Indien, Pakistan und Bangladesch. Sie arbeiten aber nicht nur in der Verwaltung oder im Finanzwesen, sondern auch in Hotels, in der Gastronomie und auf dem Bau. In Bereichen also, die vielen Omanern unattraktiv erscheinen.
Wir brauchen Leute mit handwerklichen Fähigkeiten. Manche Eltern verbieten ihrem Kind aber, als Kellnerin oder als Koch in einem Hotel zu arbeiten. Oder als Klempner oder Monteur. Sie sehen ihre Kinder lieber im Militär oder in der Verwaltung. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Regierung, um das Bildungssystem zu reformieren und den jungen Leuten klarzumachen, hier gibt es gute Jobchancen.
Sagt Haji Al-Belushi. Er leitet das National College of Automotive Technology und hofft, dass es künftig nicht nur omanische Beamte und Manager, sondern vor allem auch omanische Kfz-Mechaniker, Bäcker oder Krankenpfleger geben wird. Auch Wirtschaftsexperte Murtada Hassan Ali ist davon überzeugt, dass eine Reform des Bildungssystems nötig ist und dass Sultan Haitham der Richtige dafür ist.
Well, I will describe him a very quiet.
Er ist ein sehr stiller, scharfsinniger Mann. Er hört mehr zu, als dass er redet. Und das ist nur eine seiner vielen guten Eigenschaften.
Anne Almeling über die wirtschaftliche Lage im Oman. Die Streaming-Dienste gehören mit zu den Gewinnern der Corona-Krise, denn viele Menschen blieben und bleiben zu Hause, schalten den Fernseher ein und nutzen dabei auch Online-Videodienste, wie beispielsweise Netflix. Netflix selbst bringt es nach eigenen Angaben weltweit derzeit auf gut 190 Millionen Bezahlabos, nachdem im zweiten Quartal gut 10 Millionen zahlende Mitglieder hinzukamen. Mehr dazu aus Los Angeles von Markus Schuler.
In den ersten beiden Quartalen zusammengenommen hat Netflix damit 26 Millionen neue Abonnenten hinzugewinnen können. Das Unternehmen schien von dem anhaltenden Zuwachs selbst etwas überrascht zu sein. Es hatte mit 7,5 Millionen neuen Kunden im zweiten Quartal gerechnet. Für das nächste Quartal dämpfte Netflix aber die Wachstumserwartungen. Der Streaming-Anbieter aus dem Silicon Valley ist weiterhin einer der größten Profiteure der Corona-Pandemie. Denn in vielen Teilen der Welt sind Sportübertragungen und TV- und Filmproduktionen stark heruntergefahren. Zugute kommt Netflix, dass es oft schon 2 Jahre vor einem Streaming-Start Serien und Filme fertig produziert. Erst ab Mitte nächsten Jahres könnten die Inhalte dann knapp werden. Die eigentliche Nachricht des Tages war aber, dass Ted Sarandos nun zum Co-Vorstandsvorsitzenden berufen wurde, neben Netflix-Gründer Reed Hastings. Das Besondere, Sarandos ist der Inhaltemensch. Er hat sein Büro in Hollywood und ist nicht wie Hastings ein Techie im Silicon Valley. Sarandos hat in den vergangenen Jahren Netflix zu einem Schwergewicht am Produktionsmarkt von Hollywood und anderen Teilen der Welt gemacht. Der 55-Jährige ist damit gesetzt als möglicher Nachfolger des 59-jährigen Hastings.
Markus Schuler zur Halbjahresbilanz des Online-Videodienstes Netflix und einer wichtigen Personalentscheidung für den Konzern. Gestern Abend bereits hat der Autobauer Daimler vorab vorläufig über seinen Geschäftsverlauf im zweiten Quartal informiert, mit einem Milliardenverlust in der Bilanz. Heute gab es ergänzend Absatzzahlen von Volkswagen. Auch hier ein deutliches Minus, ob im Monats- oder Halbjahresrückblick. Das sieht alles auf den ersten Blick wenig erfreulich aus für die deutsche Autoindustrie. Bei einigen Marktbeobachtern aber macht sich beim berühmten zweiten Blick glatt Hoffnung breit. Wie die sich begründet, mehr dazu von Brigitte Scholtes.
Daimler ist bisher etwas besser durch die Krise gekommen, als Beobachter dies erwartet hatten. Soll heißen, im zweiten Quartal ist der Verlust geringer ausgefallen. Statt einem Minus von 2 Milliarden Euro stand am Ende des zweiten Quartals einer von 1,7 Milliarden Euro. Dennoch bleibt Daimler auf der Kostenbremse. Aber die Stuttgarter Autobauer wollen noch mehr sparen. Das hatte Daimler-Chef Ola Källenius schon bei der Hauptversammlung vor gut einer Woche angekündigt.
Unsere bisherigen Effizienzziele haben die bevorstehenden Transformationen abgedeckt, aber nicht eine weltweite Rezession. Deswegen schärfen wir unseren Kurs nach. Und derzeit befinden wir uns mit den Arbeitnehmervertretern in konstruktiven Verhandlungen.
Nun sollen, so will es das Handelsblatt erfahren haben, nicht nur 15.000 Stellen abgebaut werden, sondern sogar mehr als 20.000. Statt 1,4 Milliarden, also mehr als 2 Milliarden Euro eingespart werden. Aber etwas anderes bleibe dem Stuttgarter Autobauer auch kaum übrig, meint Frank Schwope, Autoanalyst der NordLB.
Daimler ist hinten dran bei der Elektromobilität und beim autonomen Fahren, das, was Tesla deutlich besser beherrscht. Daimler muss große Aufwendungen dafür tätigen. Daimler hat auch einen Dieselskandal, was immer vergessen wird und wo sicherlich auch noch die eine oder andere Milliarde an Zahlungen fließen wird. Also Daimler ist schon zum Sparen gezwungen. Und ob das nun Corona-bedingt ist oder ob das aus Versäumnissen der Vergangenheit heraus resultiert, sei mal dahingestellt. Aber letzten Endes muss der Konzern Milliarden einsparen.
Die große Unsicherheit nicht nur für Daimler ist, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickeln wird. China scheint sie einigermaßen im Griff zu haben. Deshalb haben die Mercedes-Verkäufe dort einen neuen Rekordwert erreicht. Auch Volkswagen freut sich darüber, dass das Minus beim Absatz in der Volksrepublik im Juni mit 3,5% deutlich geringer ausfiel als in den letzten Monaten. In der gesamten übrigen Region Asien-Pazifik sogar ein Mini-Plus zustande kam. Stefan Wöllenstein, Chef von VW in China, geht jedenfalls davon aus, dass die VW-Gruppe in der zweiten Jahreshälfte wieder ähnlich abschneiden werde wie im zweiten Halbjahr 2019. Analyst Schwope aber warnt.
Auch 2021 dürfte noch schwer werden. Niemand weiß, wie lange die Corona-Pandemie anhält. Niemand weiß, wie es wirklich weitergeht. Also ich glaube, auch Volkswagen hat zu kämpfen, zumal man ja in den letzten Jahren 30 Milliarden Euro wegen des Dieselskandals schon verschenkt hat. Es wird auch kein leichtes für VW in den nächsten Monaten und Jahren.
Von einem Absatz von 3,3 Millionen Autos, wie er für die deutsche Autoindustrie in den letzten Jahren normal war, ist die Branche jedenfalls weit entfernt. In den ersten 5 Monaten sind schon 500.000 weniger Autos verkauft worden als im Vorjahr. 200.000 bis 300.000 könne man davon vielleicht in den nächsten Monaten wieder aufholen, sagt Analyst Schwope. Es sei denn, US-Präsident Donald Trump erhebt doch noch Strafzölle auf deutsche Autos. Die seien nicht vom Tisch, sagte der frühere nationale Sicherheitsberater der US-Regierung John Bolton dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Trump möge Zölle und über die könne er ohne Zustimmung des Kongresses entscheiden.
Brigitte Scholtes über die Lage bei Daimler und VW. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Frau Wehrle, greifen wir das doch gleich mal auf, Daimler und VW. Wie kommt die Entwicklung bei den Anlegern an?
Es ist ja angeklungen, es gibt Silberstreifen am Horizont für eine Branche, die ja nicht nur von den Folgen der Corona-Pandemie hart getroffen ist, die sich davon ganz unabhängig auch in einer tiefen Umbruchphase befindet. Und wenn die Geschäfte in China wieder anziehen, China in einem wichtigen Markt, dann wird das hier an der Börse gerne gehört. Aktien von Daimler und von VW gehören zu den großen Gewinnern im DAX. Da gibt es ein Plus von über 4%, aber auch das ist ja angeklungen. Golden sind die Zeiten für die Autobauer nicht gerade.
Und wir hatten ja zuvor schon berichtet, wie werden die Netflix-Zahlen an der Börse gutiert?
Man hat hier wirklich mit besseren Zahlen gerechnet, vor allem der Ausblick enttäuscht. Das langsamere Wachstum bei den Abonnenten. Überraschend kommt das zwar nicht, einfach weil die Konkurrenz größer wird, aber dennoch, die Aktien von Netflix werden verkauft. Sie verlieren bis 8,5%.
Kommen wir zum Blick auf den Gesamtmarkt. Mit einem deutlichen Plus beim deutschen Aktienindex waren die Anleger ja in diese Woche gestartet. Immerhin legte der DAX am Montag um 1,3% zu. Wie geht nun diese Handelswoche zu Ende?
Also ganz so deutlich ist das Plus heute nicht, plus 0,4% aktuell beim DAX. Der steht jetzt bei 12.923 Punkten. Anleger sind einfach vorsichtig. Sorgen bereiten die steigenden Coronavirus-Infektionszahlen in den USA. Der Blick geht auch nach Brüssel, wo jetzt die Staats- und Regierungschefs über den geplanten Aufbaufonds beraten. Also die Unsicherheiten sind nach wie vor noch da.
Und Blick nach Brüssel. Was tut sich denn angesichts der EU-Verhandlungen beim Euro?
Der steigt und zwar auf 1,1429 $.
Und gibt es nennenswerte Bewegungen beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von minus 0,47 auf minus 0,48% gesunken und die Feinunze Gold wird mit 1.810 $ eins gehandelt.
Schauen wir noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Wirecard ist ja heute nicht nur Gesprächsthema in der Politik, sondern auch an der Börse. Worum geht es?
Ja, Wirecard hat die Finanzwelt ziemlich durcheinander gebracht. Ein DAX-Konzern, der insolvent ist, so etwas hat es bislang noch nicht gegeben. Ein DAX-Konzern, der in einen Bilanzskandal verwickelt ist, auch das ist kein gutes Omen. Man überlegt nun, die Börsenregeln zu ändern. Wirecard könnte schon im August aus dem DAX fliegen und nicht erst bei der nächsten regulären Überprüfung im September. Die Aktien von Wirecard mehr als 5% im Minus heute.
Und der Vermögensverwalter BlackRock hat Quartalszahlen vorgelegt. Mit welchem Echo bei den Anlegern?
Der Gewinn deutlich gestiegen. Die Erholung an der Börse spielt da unter anderem mit eine Rolle. Es kommt gut an. Die Aktien auf Xetra plus 3,5%.
Claudia Werle zum Handelstag an der Börse heute. Meine Kollegin Karin Fischer begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Filmmusik und die Frage, brauchen Filme Filmmusik überhaupt? Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch diese Sendung begleitete sie Günter Hetzke.